Sie hören den Podcast der Medienmagazin-Ausgabe vom 17. März 2013 in der Fassung des Inforadios. Die Ausstrahlung auf Radio 1 entfiel zugunsten der langen Nacht der Museen.
Die ARD-Infonacht.
Zur ARD-Infonacht begrüßt Sie zur nächsten kompakten Viertelstunde Medienmagazin Jörg Wagner. Heute zu einem Thema, das eine Spiegel-Veröffentlichung in der letzten Woche angeschoben hat. Bei Anruf Schnitt. Ist der RBB möglicherweise doch nicht staatsfern?
Welche Sender sind Sie denn?
Vom Norddeutschen.
Ja, so sind Sie auch. So sehen Sie aus und so sind Sie auch. Sie sind ein erbärmlicher Journalist.
Die Amigos sterben in der CSU offensichtlich nicht aus.
Fällt Ihnen keine dümmere Frage ein?
Nun lassen Sie mich mal aufhören. Hören Sie mir mal zu. Sie sind doch wohl nicht zu retten. Sie glauben nur nicht mehr ständig hier dazwischen quatschen zu können. Was glauben Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben?
Wissen Sie, ich kann Sie auch trösten. Gehen Sie mal davon aus, wenn Sensationsjournalismus und politischer Missbrauch zusammenarbeiten, haben wir bis zum Jahr 2000 noch zu tun.
Bundeskanzler Helmut Kohl, CDU, Theo Weigel, CSU-Vorsitzender, die SPD-Ministerpräsidenten Wolfgang Clement und Manfred Stolpe. Vier Szenen aus dem Journalistenalltag vergangener Jahre. Politiker am Rande eines Termins werden von Journalisten mit Mikrofon und Kamera befragt. So wie am 18. Mai 2012, als ein RBB-Team aus Reporter, Kamerafrau und Tonmann am Rande eines offiziellen Pressetermins Ministerpräsident Platzig eine Frage zum Flughafendesaster BER stellt, bei laufender Kamera.
Flughafen haben wir nun wirklich alles gesagt die letzten 10 Tage. Da sage ich heute nichts mehr zu. Reicht.
Die 5,6-Sekunden-Szene ist im Vergleich zu vielen bereits in der Fernsehgeschichte gesendeten Absagen vor laufender Kamera eher harmlos. Dennoch erregte sie nach Ausstrahlung bei RBB aktuell 18 Uhr die Gemüter in der Potsdamer Staatskanzlei. Wer den entscheidenden Impuls gab, dass Regierungssprecher Thomas Braune zum Telefon griff und den Autor sowie den RBB-Chefredakteur anrief, um gegen den Stil der Befragung zu protestieren, wird nicht bekannt. War es der Ministerpräsident selbst, der vielleicht nicht mitbekam, dass die offensichtlich in nächster Nähe befindliche Kamera mitlief? War es ein bediensteter Staatsbeamter, der vom journalistischen Alltag kaum Kenntnis hat? War es der Regierungssprecher selbst, der jahrelang für das ORB-Fernsehen arbeitete und einen sehr engagierten Journalismusstil pflegte, der Politiker nicht schonte? Kannte Thomas Braune die Szene überhaupt? Warum wurde der Autor des Beitrags mitten in der Vorbereitung zur Sendung Brandenburg aktuell angerufen? Warum wurde ihm gedroht, er, Braune, würde sich das merken? Regierungssprecher und Ministerpräsident mochten Fragen zu den Umständen gegenüber dem Medienmagazin nicht beantworten. Was allerdings hilfreich gewesen wäre, denn das Nachrichtenmagazin Der Spiegel recherchierte diesen 10 Monate alten Fall und veröffentlichte in der letzten Woche den Artikel bei Anruf Schnitt. Der Telefonanruf Braunes hätte unmittelbar zum Herausschneiden der Szene für die 19.30 Uhr Ausgabe von Brandenburg aktuell geführt. Zensur beim RBB? RBB-Chefredakteur Christoph Singelstein erinnert sich.
Ich bekam einen Anruf von Regierungssprecher Braune, der das Telefonat damit begann, dass er sagte, dies ist eine offizielle Beschwerde und darüber Klage führte, dass wir einen Ton des Ministerpräsidenten auf für ihn nicht akzeptable Weise genommen hätten. Er hat dann die Situation beschrieben, der Kollege ist mit laufender Kamera oder sei mit laufender Kamera auf den Ministerpräsidenten zugegangen und habe ihn ohne Vorwarnung, obwohl es genug Gelegenheit dazu gegeben hätte, nach der Kostenentwicklung auf dem Flughafen befragt. Und damit war das Telefonat eigentlich schon im Wesentlichen beendet. Dann habe ich in der Redaktion angerufen und habe nachgefragt, wie der Ton entstanden ist.
Autor und Kamerafrau möchten sich zu den Umständen nicht öffentlich äußern, sodass nur ein Blick auf die gesendete Sequenz bleibt. Bei genauer Betrachtung wird deutlich, dass die Kamera ohne Stativ aus der Hand geführt wird. Platzig füllt das Bild von Kopf bis Taille aus, Blickrichtung Kamera. Macht einen Schritt auf den links neben der Kamera positionierten Reporter zu und spricht seine Absage. Abstand ca. 1 bis 2 Meter zur Kamera. Nicht herangezoomt, sondern im Weitwinkelbereich. Kameraleute wissen, dass der Weitwinkelbereich in spontanen Situationen die beste Schärfe garantiert. Der Nachteil, man muss dicht heran. Der Ton ist eingefangen mit einem angelähnlichen Handstativ außerhalb des Bildes. Singelstein ist sich zu diesem Zeitpunkt sicher, dass die Aufnahme unredlich entstand. Er hat sie auf einem Tablet-PC zugespielt bekommen.
Und dann hatte ich 2 Optionen, zu sagen, okay, es läuft, wie es läuft, oder wir machen es anders. Ich fand damals in der Tat dass der Ton nicht ganz redlich zustande gekommen ist. Und ich finde auch in unserem Geschäft Redlichkeit eine wichtige Kategorie und habe mich dann dafür entschieden. Es war auch nicht viel Zeit, das nochmal zu beraten, weil die 19:30-Sendung ja unmittelbar vor der Tür stand und überhaupt sowieso nicht mehr viel Zeit war, auch diesen Schnitt durchzuführen.
Eine vorschnelle Analyse der Umstände, nicht nur weil Regierungssprecher und RBB-Chefredakteur die Drehsituation anders interpretieren.
Im Nachhinein ist das keine gute Entscheidung gewesen, weil auch in der Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen am Montag früh mir dann drei Argumente entgegengebracht worden, denen ich nicht widersprechen kann. Das eine Argument ist, auch ein Bild ist eine Information. Das bezieht sich darauf, dass ich darauf gedrungen habe, zu sagen, also auch in dem neu geschnittenen Beitrag schon deutlich zu machen, dass der Ministerpräsident nicht bereit war, sich zu äußern zu dem Thema. Also das war das eine. Das zweite, dass ein Ministerpräsident in einer so aufgeheizten Situation zu jedem Zeitpunkt damit rechnen muss, dass er mit einer solchen Frage konfrontiert wird, wenn er auf einem öffentlichen Termin sich bewegt. Das dritte war, dass es nun auch in der Tat ein gängiges journalistisches Mittel ist. Das waren schon drei gewichtige Argumente der Kolleginnen und Kollegen, die ich dann auch nochmal in aller Deutlichkeit vom Redakteursausschuss gesagt bekommen habe. Und wenn ich heute vor einer vergleichbaren Situation stünde, dann würde ich sicher anders entscheiden.
Der Redakteursausschuss ist ein Gremium genau für solche Konflikte, sein Sprecher Lutz Ömichen.
Der RBB-Redakteursausschuss hat die Aufgabe, bei Konflikten zwischen Programmmitarbeitern und deren Vorgesetzten in programmlichen Angelegenheiten zu vermitteln. Dazu gehört, dass uns eventuell der ein oder andere Fall vorgetragen wird, aber wir können auch eigeninitiativ werden. Und dann läuft das nach einem ganz bestimmten Prozedere. Also wir hören den Betroffenen an, dann prüfen wir, ob wir überhaupt dafür zuständig sind oder ob das vielleicht ein Fall eher ist für den Personalrat. Und wenn wir festgestellt haben, dass wir dafür zuständig sind, dann wenden wir uns an den entsprechenden Vorgesetzten und bitten um eine Stellungnahme oder um ein Gespräch mit dem Redakteursausschuss. Das kann dann ganz zum Schluss bis zur Intendantin gehen, so wie es das Redaktionsstatut des RBB vorsieht.
Der Konflikt um die unnötige Beitragsbearbeitung wurde im RBB offen ausgetragen, wie Lutz Ömichen für den Redakteursausschuss bestätigt.
Uns ist der Fall vorgetragen worden. Wir haben damals den Chefredakteur Christoph Singelstein zu einer Stellungnahme aufgefordert und ihn dann zu einer Aussprache in den Redakteursausschuss gebeten. Dort hat er dann auch seinen Fehler eingeräumt. Und wir forderten ihn dann damals auf, erneut das Gespräch mit der Redaktion Brandenburg aktuell zu suchen. Die Redaktionskollegen haben ihn dann dort auch nochmal eingeladen und es gab eine sehr, sehr deutliche Aussprache.
Damit war der Fall eigentlich erledigt. Er wurde nicht bis zur letzten Instanz der Intendantin ausgefochten. Mit dem Spiegelartikel kommt nun erneut die Frage in die Öffentlichkeit, ob vielleicht der Regierungssprecher doch Druck auf den RBB ausgeübt habe. RBB-Chefredakteur Singelstein.
Wenn mich der Sprecher des Ministerpräsidenten anruft und sagt, es ist eine offizielle Beschwerde, dann nehme ich das ernst. Aber es entsteht kein Druck. Thomas Braune kann mich nicht unter Druck setzen, er hat kein Mittel.
Vielleicht nicht direkt, wie beim Beitragsautor, dem er drohte, das nicht vergessen zu wollen, was immer das auch heißt. Aber vielleicht kann man ja indirekten Druck ausüben. Schließlich ist Singelstein wie Platzig SPD-Mitglied.
Ich bin Mitglied der SPD, aber ich habe keine Parteidisziplin.
Vielleicht gibt es aber dennoch ein Geschmäckle. Von einer Männerfreundschaft zwischen Chefredakteur und Ministerpräsident wird offen spekuliert. Daher vielleicht der schönende Schnitt nach dem Anruf.
Ich bin nicht befreundet mit dem Ministerpräsidenten, insofern trifft der Vorwurf mich überhaupt nicht.
Doch die Geschichte ist jetzt öffentlich, wird auf allen Ebenen diskutiert. Andreas Büttner, FDP-Fraktionsvorsitzender des Brandenburger Landtags.
Es ist in der Sitzung des Hauptausschusses im Brandenburger Landtag vom Chef der Staatskanzlei nicht dargelegt worden, wo denn eine unfaire Berichterstattung stattgefunden hat. Und CDU und FDP haben, ich glaube, 6 oder 7 Mal nachgefragt, wo denn der Verstoß gegen die Ziffer 4 des Pressekodexes, was vorgetragen wird, vorliegt. Und das konnte uns glaubhaft nicht versichert werden. Und Herr Singelstein könnte in erheblichem Maße dazu beitragen, dass das aufgeklärt wird. Wir bitten ihn herzlich darum und auch dringend darum, im Hauptausschuss zu erscheinen.
Auch in der CDU Brandenburgs ist man irritiert und will Aufklärung. Generalsekretärin Anja Heinrich.
Herr Braun als Pressesprecher ist aus meiner Sicht zu zu weit in seiner Einflussnahme gegangen. Das Problem ist aber, dass Herr Singelstein als RBB-Redakteur diese Intervention auch zulässt und diese auch umsetzt. Und dann aus der Erfahrung, die ich auch habe als Gemeindevertreter in einer Kommune mit etwa 2000 Einwohnern, dann muss man sich nicht wundern, wenn das Vertrauen in journalistische Unabhängigkeit schwindet. Mir ist dabei wichtig, dass man diese Vorfälle unmissverständlich aufklärt und mir ist dabei natürlich auch klar, dass die Konsequenzen dann auch im RBB zu treffen sind.
Beim Deutschen Journalistenverband Berlin ist man verwundert über Rufe aus der Politik, die eine Rücktrittsempfehlung an den RBB-Chefredakteur zum Inhalt haben. DJV-Vorsitzender Bernd Lammel.
Die gegenwärtige Situation muss im Sender RBB ausgewertet werden zwischen dem Redakteurausschuss und der Chefredaktion. Auf der einen Seite, wenn Politiker Einfluss auf Sendeinhalte nehmen wollen und auf der anderen Seite dann den Rücktritt eines Chefredakteurs verlangen, als äußere Einflussnahme ist von uns inakzeptabel.
Mittlerweile, so scheint es, gibt es nicht nur diesen einen Konflikt. In der Presse werden zum Beispiel bei den Potsdamer Neuesten Nachrichten, Berliner Morgenpost und Bild weitere Problemfälle aufgelistet, die Zweifel an einer politischen Unabhängigkeit des RBB belegen würden. Lutz Ömichen, Sprecher des Redakteursausschusses.
Wir nehmen das zur Kenntnis als Redakteursausschuss und es ist ja nicht unsere Aufgabe, diese Dinge zu kommentieren.
Dies übernimmt der RBB-Unternehmenssprecher Justus Demmer aus der Sicht der Geschäftsleitung.
Also ich lese da eine Mischung von Mutmaßungen und Unterstellungen. Da wird gesagt, wir hätten Beitrag nicht gesendet, weil wir Rücksicht nehmen würden auf die Frau des Sozialministers. Da wird gesagt, wir hätten Beiträge nicht ausgestrahlt, weil der Minister in der SPD sei. All das sind aber Gerüchte und es gibt für all diese Gerüchte keinen einzigen, finde ich, stichhaltigen Beleg. Und in jedem einzelnen dieser Fälle weisen wir nach, dass einfach normale redaktionelle Entscheidungen gefällt wurden.
Gerüchte statt Fakten, ein klarer Fall für den Rundfunkrat. Die Vorsitzende, Pröbstin Friederike von Kirchbach.
Also ich gebe zu, dass ich die Aufregung nicht ganz verstehe. Und ich sehe hier keine unberechtigte Einflussnahme einer Regierungspartei. Darüber hinaus möchte ich auch sagen, dass ich als Rundfunkratsvorsitzende oder auch als Mitglied, was ich zuvor war, den RBB nicht wahrgenommen habe als einen Rundfunk, der sich nach politischen Richtlinien richtet oder anpasst. Und wir haben hier eine sehr demokratische Debattensituation im Rundfunkrat. Und ich würde jetzt auch gern zu diesem Thema die Debatte erst am Rundfunkrat führen.
Der Programmausschussvorsitzende Dieter Pienkny, DGB, erinnert an alte SFB-Zeiten.
Ich kenne einen Fall, ich sage mal konjunktiv, da soll ein Unionsfraktionsvorsitzender in Berlin Einfluss ausgeübt haben auf einen Bericht, der in der Abendschau gelaufen sein soll. Das sind die Dimensionen, über die wir reden. Meine Vermutung geht dahin, dass man in der Geschichte RBB den Sack schlägt und den Esel meint, also die Intendantin treffen will. Einige Politiker haben augenscheinlich die Begehrlichkeit und wollen einen Watergate an der Havel konstruieren. Ich denke, das ist mehrere Nummern zu groß.
Dennoch, so wird jetzt öffentlich gemutmaßt, hat ausgerechnet die Intendantin Dagmar Reim Fragen vor dem Rundfunkrat nicht wahrheitsgemäß beantwortet. Als Dieter Pienkny im November 2012 in einer Rundfunkratssitzung nach der politischen Unabhängigkeit des RBB im Rundfunkrat im Kontext von Regierungsanrufen beim ZDF und Bayerischen Rundfunk fragte. Dagmar Reim entgegnete damals, Versuche vor der Ausstrahlung Beiträge zu verhindern oder zu verändern, würden im RBB erfolglos bleiben. Eine Nachfrage von Rundfunkratsmitglied Barbara Richtstein, CDU Brandenburg, ob es schon einmal vorgekommen sei, dass im RBB Darstellungen geändert oder korrigiert worden seien, beantwortete die Intendantin, sie wisse von keinem Beitrag, der nach einem derartigen Anruf geändert worden sei. Weil auch Dagmar Reim für ein Interview nicht zur Verfügung stand, antwortet RBB-Unternehmenssprecher Justus Demmer.
Also die Intendantin hat natürlich in der Rundfunkratssitzung nach bestem Wissen geantwortet. Gleichzeitig ist es so, dass wir da im Binnenverhältnis sind zwischen der Intendantin und dem Rundfunkrat. Und es wäre unredlich von mir, wenn ich jetzt der Intendantin in der Öffentlichkeit vorgreifen würde in dieser Frage. Sie hat angekündigt, dass sie sich im Rundfunkrat dazu äußert. Sie ist dazu auch mit dem Gremium in Kontakt, hat Briefe geschrieben an die Mitglieder des Rundfunkrates. Aber das ist was, was jetzt stattfindet zwischen der Intendanz und dem RBB und seinem Rundfunkrat. Und da gehört es auch hin und zu diesem Zeitpunkt dann nicht weiter in die Öffentlichkeit.
Am 19. März wird die Belegschaft informiert, am 11. April der Rundfunkrat. Und spätestens bei neuen Entwicklungen, Sie, liebe Beitragszahler, dann im nächsten Medienmagazin. Jetzt werden Sie auf den neuesten Stand gebracht bei der aktuellen Verkehrs- und Weltlage. Bleiben Sie also auf Empfang.
Die ARD-Infonacht.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündungsgeräte.